Philipp, in Österreich ein Unternehmen gründen, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, muss man sich sicher sein, dass man am Standort sein will, in Österreich ein Börsenlisting machen. Ich glaube, damit seid ihr in den letzten 2-3 Jahren einer der ganz wenigen Unternehmen. Erzähl mal ein bisschen, was waren eure Beweggründe, dass ihr das hier in Österreich macht?
Die Beweggründe für uns in Österreich, an die Wiener Börse zu gehen und dort ein Listing zu machen, war in erster Instanz, es ist A, unser Heimatmarkt, den wir nicht unbedingt verlassen wollten. Und wir haben gewusst, wenn man, ich sage jetzt einfach mal ganz bewusst, wenn man die Bürokratie betrachtet und die Herausforderungen meistern kann, dann und das Unternehmen in Österreich listen kann und sich da durchsetzen kann, dann kann man es, ich würde jetzt einfach frech sagen, wahrscheinlich auf jedem Marktplatz dieser Welt auch machen. Ja. Und ich persönlich bin ein Riesenfan von der Wiener Börse, weil ich ja auch aus der Finanzdienstleistung komme. Und ja, da liegt es mir nahe, dass ich dann sage, ich bleibe gerne zu Hause. Ja. Und wollte es mir selber beweisen, dass es auch im Heimatmarkt machbar ist.
Und mit dem morgigen Tag, dem 3.7., ist es ja auch soweit.
Richtig, korrekt. Ja. Morgen listen wir im Wiener MTF, im Direct Market Plus. Freuen uns schon sehr, sind sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet. Und ich glaube, es wird viel, viel Schönes, viel Gutes passieren und es steht einiges an. Also zumindest wird uns das jetzt nachgesagt. Wir reden uns das auch selber ein, weil das ja auch einer der wesentlichen Schritte war, die wir gesetzt haben im Jahr 2023, wo wir gesagt haben, wie können wir als Unternehmen uns noch mehr disziplinieren? Wie können wir in ein Thema, das sozusagen jetzt nicht jedermanns oder jeder Frau Sache ist, Insekten, Abfallwirtschaft, Verwertung minderwertiger Biomasse, ja, wie kannst du das adressieren und wenn du es adressierst, wie gibst du dem Ganzen mehr Ausdruck, mehr Visibilität und wie schaffst du es vielleicht auch andere Menschen dafür zu gewinnen, dass die sagen, daran möchte ich mitpartizipieren, das halte ich für sinnvoll, das erachte ich für gut, das ist im Endeffekt nicht nur ökologisch sehr sinnvoll, sondern auch vor allem ökonomisch, weil es ist ja auch sehr oft, ist ja im Paritätsprinzip ist ja das eine oder das andere. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, wenn du mittellangfristig erfolgreich sein möchtest, dann kannst du dich, und so sehe ich das jetzt einmal für mich persönlich, dann nochmal weiterentwickeln, wenn du es zulässt, dass du voll transparent bist, dass du sagst, du teilst Siege, aber du teilst auch deine Niederlagen. Und ich glaube, es gibt nichts Einfacheres, wenn man das so sagen kann, oder nichts Schöneres, als das, wenn du jeden Tag ein Schulzeugnis bekommst. Ich habe 2 kleine Kinder zu Hause und meine Frau hat mich vor 2 Jahren gefragt, hat gesagt, warum? Und ich habe gesagt, schau, das ist so, du gehst jeden Tag in die Schule und jeden Tag kriegst du nach der Schule ein Zeugnis. Und dein Zeugnis ist der Markt, ja, weil der Markt sagt, ob du es gut gemacht hast oder ob du es weniger gut gemacht hast oder ob du es vielleicht auch ganz schlecht gemacht hast. Das ist sozusagen dein Tagesattest und du kannst wieder antreten und morgen kannst du es wieder ein Stück weit besser machen. Und so finde ich, dass die Börse eine sehr spannende Möglichkeit ist und einfach ein Platz ist, wo sich wahrscheinlich in den nächsten 3, 4, 5, 6, 7 Jahren immer mehr Unternehmungen präsentieren werden und können und vor allem auch müssen, weil die Finanzierungsthematiken immer ein Stück weit schwerer werden. Man hat viele Auflagen, es gibt im Endeffekt Nachhaltigkeitsberichte, man muss mehr Eigenkapital vorhalten, die Zinspolitik ist eine andere, die Bank sagt, jetzt kommt dann Basel IV, dann gibt es irgendwann Basel V und was auch noch, alles auf dieser Welt. Und ich glaube, das ist wirklich ein adäquates Instrument, sich dann auch für die Zukunft so aufstellen zu können, dass man sagt, man hat hier die Möglichkeit, andere Menschen mitpartizipieren zu lassen, egal ob man jetzt sagt, man spricht von einer Dividendenpolitik oder eben von einer Aktie, die man dann ausgibt oder von einer Anleihe. Aber ich finde einfach Finanz- und Kapitalmarkt persönlich extrem spannend. Und ich bin ein sehr leistungsdenkender, leistungsorientierter Mensch. Darum habe ich es ganz gern, dass ich täglich mein Schulzeugnis mehr abhole.
Bevor wir jetzt darauf eingehen, was ihr mit Wimplatz tatsächlich jetzt aufbaut, erzähl du mal ganz kurz zu dir. Es ist nicht dein erstes Unternehmen, es ist nicht deine erste Tätigkeit als Geschäftsführer. Erzähl mal ein bisschen über deinen Werdegang.
Gerne. Also vielleicht, da muss ich ein Stück weit mehr ausholen. Ja. Also ich komme aus einer Nicht-Unternehmerfamilie. Mama Kindergärtnerin, Papa ist Vizeleutnant beim Bundesheer, also Beamter. Ich habe einen Bruder, der ist älter, ein Jahr. Der ist 1979 geboren, ich bin 1980 geboren. Und meine Mutter kommt von einem Bauernhof mit 9 Geschwistern. Und der Vater hat auch 6 Geschwister. Und da war es jetzt nicht so, dass das große Vermögen da war. Und meine Mutter hat sozusagen meinen Bruder, wie sie ihn zur Welt gebracht hat, haben sie nach 3 Monaten festgestellt, dass er hörbehindert ist, 100%. Also das heißt, er ist gehörlos. Und das war für mich, glaube ich, in meiner Kindheit sehr prägend zu sehen, wie es ist, wenn man benachteiligt ist. Ja? Weil ich habe es ja nicht am eigenen Körper oder sozusagen also an mir selbst erfahren, sondern an meinen eigenen Bruder. Und das für mich war das sehr oft sehr schwer zu verstehen, warum ist das so? Ja, also das heißt, warum ist er hörbehindert, warum ist die Umwelt so, warum ist die Gesetzgebung so, warum ist er so benachteiligt, egal ob das jetzt war, wenn er in die Schule gehen kann, wenn er Fußball spielen will, wenn er eine Lehre machen will, wenn er in die Schule kommt, wenn er sich artikulieren möchte und, und. Also das heißt, da sieht man dann irgendwo als Kind sehr stark, was es heißt, wenn man benachteiligt ist. Ja, und dann, glaube ich, habe ich für mich selber entdeckt, einen gewissen Ehrgeiz zu entwickeln und eine gewisse Gewinnermentalität zu entwickeln und einfach zu sagen, stell dir einfach vor, du kannst nicht hören und du hörst auf die anderen gar nicht und du hörst denen gar nicht zu, weil sonst macht es dein Bruder und der macht es dann einfach mal. Und ich glaube, das hat mich sehr oft in meinem Leben geprägt. Ja. So bin ich dann in die Schule, dann wurde ich zum Berufssoldaten und habe dort die Ausbildung gemacht zum Unteroffizier und da habe ich auch ich sage jetzt einmal, dazumals in der schnellstmöglichen Zeit die Ausbildung gemacht zum Unteroffizier. Und da muss man auch, wenn man im Endeffekt in 4-5 Tagen 160 Kilometer gehen muss, mit einem Rückengepäck von 50-60 Kilo roundabout und teilweise dann auch das Gepäck seiner Kollegschaft mittragen darf, wenn der ein oder andere nicht mehr kann und resigniert, dann lernt man mal sozusagen seine Stärken und vor allem auch seine Schwächen kennen. Danach bin ich dann zur Polizei, also zu meiner Zeit war es dann noch die Bundesgendarmerie. Bin Gendarmeriebeamter geworden, war dann zuständig nach einer Ausbildung für Einsatztraining, also ich war zuständig für Technik, Taktik, interaktives Szenarientraining und war Schießinstruktor und war der Jüngste in Österreich, der das machen durfte, weil meine Vorgesetzten an mich geglaubt haben und ich an mich selbst auch, darum glaube ich, habe ich dort sehr gut überzeugen dürfen und können. Und es ist aber ganz spannend, wenn du dann da rausgehst, als sehr junger Gendarmeriebeamter, und du hast dann Kolleginnen und Kollegen, die du ausbilden darfst oder musst, die teilweise seit 15 oder 20 Jahren Dienst machen. Ja, die kommen dann zu dir zum Einsatztraining und die haben mich ja damals dort nicht gekannt. Dann stehen die alle so beieinander und warten und irgendwann sagt dann einmal ein älterer Kollege, wann kommt denn der Einsatztrainer? Und dann habe ich so geschaut und gesagt, der ist schon da. Dann habe ich gesagt, wer ist das heute? Dann habe ich gesagt, das wäre dann ich. Ich habe gesagt, aha. Jetzt bist du auf dem Dienstgrad. Wie lange machst du das schon? Hast du da Erfahrung? Ja? Haben schon auf dich geschossen? Wie viele Einsätze hast du gemacht? Wie viele Anhaltungen? Und. Also da geht es nicht um das, was du kannst oder was du eventuell weißt, sondern wie alt du bist und was du für einen Dienstgrad hast. Also das ist das hierarchische Denken. Und ich habe dann nebenbei begonnen zu studieren. Habe dann im Schwerpunkt Finanzmanagement gemacht. Und habe für mich relativ rasch erkannt, dass der Bundesdienst nicht die Vision ist, der ich folgen kann oder werde, so wie es mein Vater gemacht hat. Und habe zum Missverständnis meiner Eltern dann entschieden, dass ich mich mit 24 selbstständig mache. Komplett ohne Fallnetz, ohne dass ich mich karenzieren lasse. Jeder hat gesagt, ja, jetzt bist du Beamter, lass dich doch karenzieren. Und wenn es nicht funktioniert, gehst du wieder zurück. Habe ich gesagt, nein, ich habe keine Fallback-Option. Ich brauche kein Fallnetz. Ich glaube an mich selbst. Ich mache es ab und zu wie mein Bruder. Ich höre nicht hin und ich mache dann einfach einmal. Und ich würde dann nicht sagen stur, sondern einfach, man hat so seine eigenen Ambitionen und seinen eigenen Freigeist oder Zeitgeist, den man einfach sozusagen zum Ausdruck bringen will. Und wenn man jung ist, dann darf man auch mal niederfallen. Ne? Also es hat nicht alles funktioniert, was ich gemacht habe. Gar nicht. Ja? Also wie ich mich mit 24 Jahren selbstständig gemacht habe. Und die hat bei der Wirtschaftskammer, wo ich dort meinen Gewerbeschein gelöst habe, hat die gefragt nach einem Neufück. Das weiß ich heute noch. Ja. Und ich habe dann so angeschaut, was ist das für eine Firma? Und dann hat sie gesagt, nein, das ist für, wenn Sie neu gründen, dann kriegen Sie das und haben Sie das. Und ich habe gesagt, nein, was kostet, Sie zahlen das einfach und ich will das im Endeffekt einmal so umsetzen. Und sie hat gesagt, wann schon irgendwie beim Unternehmensberater, der sie da beraten hat, habe ich gesagt, nein, brauche ich nicht. Ich mache das einfach, weil ich im Endeffekt von mir selber überzeugt bin. Und da muss ich nicht auf alles auf der Arbeit vorbereitet sein. Weil auch im Polizeidienst kannst du nicht auf jede Situation vorbereitet sein. Also du bist schon so, dass du heute hergehst und sagst, du trainierst und du setzt dich mit gewissen Dingen im Leben auseinander. Was wäre wenn? Hä? Aber wenn du dann in diese Situation reinkommst, handelst du meistens nicht so, wie du es vorher im Kopf hast oder wie du planst. Und das, so sehe ich auch die Selbstständigkeit. Es ergibt sich das eine oder andere im Gehen oder während dem Tun und dann kommst du einmal drauf und sagst, was ist gut, was ist weniger gut.
Absolut. Und jetzt hat es dich zu deiner aktuellen Aufgabe geführt. Erzähl einmal ein bisschen, was macht sie mit Reploid, wo soll es hingehen vor allem für dich?
Also was machen wir bei Reploid? Also darf ich auch wieder ausholen. Ja? Und zwar war in den letzten Jahren, hab ich ja doch mehrere Firmen sozusagen leiten dürfen und war Eigentümer von Unternehmungen und habe sehr viel gesehen, war sehr, sehr breit diversifiziert, im Geiste, aber auch im Physischen sozusagen aufgestellt. Und habe gedacht, je breiter man sozusagen etwas betrachten kann, wie es ja sozusagen in der sozusagen Veranlagungspolitik ja auch oft sehr gerne gemacht wird, dass man das auch vielleicht als Unternehmer machen sollte oder muss. Ja. Das war für mich eher muss. Ja. Bin aber dann relativ rasch draufgekommen, dass das gar nicht das ist, was ich selber machen möchte, sondern gibt es einen Spruch, don't miss the target. Also du sollst dich ja eher konzentrieren und fokussieren auf eine Sache, die du richtig gut kannst. Ich vergleiche es gerne mit dem Sport. Der Dormer geht auch nicht ins Tor rein, weil er sagt, er ist heute nicht Stürmer oder morgen möchte ich der Verteidiger sein, sondern du sollst halt wirklich das machen, wo du wirklich selber weißt, das kannst du gut oder da kannst du dich gut entfalten und entwickeln. Ja, und so bin ich dann über viele Gespräche mit meiner Frau habe ich gesprochen, dass jetzt irgendwann die Zeit gekommen ist, wir haben dann 2016 ja geheiratet, haben wir eben gesagt, wir wollen Kinder und ich habe dann gesagt, was das eigentlich heißt, was Kinder für uns beide gemeinsam bedeuten und das ist doch eine extrem hohe Verantwortung und dann spricht man natürlich sehr oft darüber, was will man diesen Kindern denn alles bieten, was hat man selber geboten bekommen, also das heißt, wie war deine eigene Kindheit, wie war all das, was du selbst erlebt hast, was würdest du den Kindern im Endeffekt zumuten wollen, weil man hat ja generell dann als Vater oder immer als Vater, oder ich bin nicht so jung, ja, aber als Vater oder als Mutter, hat man doch die Ambitionen, sozusagen seine Schäfchen zu hüten und es darf nichts passieren und mit Samthandschuhen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das können wir alles nicht verhindern und das wollte ich auch gar nicht verhindern, weil ich gesagt habe, unsere Kinder sollen in der Welt groß werden, in der wir wirklich leben und die wir nichts beschönigen müssen und auch nicht irgendwo schön reden oder irgendwo an den Haaren herziehen, sondern so wie es ist. Ja. Und man muss halt mit all diesen, ich sage jetzt mal, Herausforderungen leben dürfen und können. Und dann habe ich gesagt, aber was ich möchte ist, ich möchte... Wenn ich einmal nicht mehr bin auf der Welt, sollen meine Kinder sagen, er hat was sehr Vernünftiges gemacht beruflich, er hat uns Ziele gegeben, er hat uns motiviert, er hat uns begeistert. Vor allem hat er was für die Gesellschaft gemacht, also nicht nur für die eigene Familie, sondern er hat ein Stück weit zurückgegeben. Und durch die letzten 20 Jahre meiner Selbstständigkeit habe ich einfach sehr vieles gesehen, also sehr viele Aufs, sehr viele Ops. Also das heißt, ich war gefühlt ganz oben und ich war auch einmal gefühlt ganz unten. Also ich durfte, Gott sei Dank, Kopf auf Holz, ja, alles miterleben. Ich glaube, das prägt und das macht dann sozusagen so stark, dass man dann für die richtig großen Aufgaben, die irgendwann einmal im Leben kommen, dann auch dementsprechend gewappnet ist. Und das war eigentlich so mein Ziel, dass ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetze, wieder mehr weg von dem Thema der Linearwirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft, hin zu einem regionaleren Denken und Handeln. Und ja, irgendwann bin ich bei einem Bauernhof gestanden, ja, und da hat es halt gestunken ohne Ende. Also das war wirklich, war bestialisch, wie es da gerochen hat. Und ich habe dann den gefragt, habe gesagt, was riecht denn da bei euch so? Weil das ist ja nicht irgendwie Gülle, die ihr da ausbringt auf den Feldern. Und er hat gesagt, nein, hinterm Hof haben wir eine sehr große Kompostierungsanlage. Und da kompostieren wir Organik. Ja. Und dann haben wir halt gefragt, was das alles heißt. Und er hat gesagt, naja, holt halt im Umkreis von 35 Kilometer holt er halt sozusagen alles ab, was die braune, grüne Tonne und von Lebensmittel produzierenden Unternehmungen, die am Tag 10, 15, 20 Tonnen wegwerfen. Und dann habe ich gesagt, darf ich mir das anschauen? Da habe ich gesagt, ja klar. Dann bin ich da nach hinten gegangen, habe mir das mit ihm angeschaut und dann hat man halt gesehen, da ist der Nudelbruch. Also das heißt, da sind x Tonnen an zerbrochenen Nudeln, da sind Teiglinge und Brotklecken. Aber ich habe gesagt, woher kommt das ganze Brot? Sagt er, naja, was der zu groß, zu breit, zu dick, zu hoch gebacken, aufgerissen, hat halt im Endeffekt gewisse Anforderungen nicht erfüllen können, so wird das entsorgt oder weggeworfen, bis hin zu Obst, Gemüse. Und das ist halt, was du dort riechst, ist Vollgase. Und ich habe mich dann ein bisschen mit dem auseinandergesetzt, was das heißt, Vollgase, was emittiert man da. Und bin dann nach Hause und dann wieder ein Gespräch mit meiner Frau gehabt, und die ist Wirtschaftspsychologin, und die hat dann zu ihr gesagt, du Ella, du musst dir vorstellen, wir glauben alle, wenn wir ein Stück Apfel essen und dann werfen wir ihn weg, weil der verfault eh oder der kompostiert eh, dann passiert ja nichts Tragisches. Das ist eigentlich, wenn man das nachliest, eines unserer größten Probleme dieser Welt, ja, dass wir glauben, dass die Organik, die wir wegwerfen, die wird dann eh wieder zur Erde, aber dieser Prozess, es wird wieder zur Erde, der ist halt für die Umwelt extrem schlecht, ja, wenn man das so sagen möchte. Und dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie könnte man das anders machen oder anders angehen. Und dann habe ich generell einmal so Verhältnismäßigkeiten versucht herzustellen. Und die Biomasse von Menschen auf unserem Planeten beträgt aktuell 2,5% und jene von Insekten über 40%. Und Insekten, das interessiert keiner. Ja. Und ich habe dann einen Freund von mir angerufen, als Investmentbanker, der hat gesagt, sage ich, du doch her, ich habe ein Investment, eines mit 2,5% Rendite und eines mit 40% Rendite, was interessiert die mehr? Da hat er gesagt, naja, 2,5% interessiert kein Mensch. Ja. Ich habe gesagt, ja, da geht es um Menschen. Er sagt, ja, pff, haben wir hier schon alles gesehen. Ja. Ich hätte was, wo ich glaube, ja, dass du über 40% machen kannst Rendite. Dann hat er zu mir gesagt, ja, was soll das sein? Habe ich ihm erklärt, Insekten. Dann habe ich gesagt, ja, wie? Ja, dann habe ich ihm das erzählt, was Insekten überhaupt alles machen. Und er hat geglaubt, hat er gesagt, bist du jetzt Biologe oder Entomologe? Dann habe ich gesagt, nein, das bin ich nicht. Ja. Aber ich werde mir welche suchen, ja, und werde versuchen, wie in einer Komplementärtechnologie eben der Part zu sein, der sich um das Ökonomische kümmert und der andere, der sich um das Ökologische kümmert. Ja, gesagt, getan. Und so entstand damals noch, heute Ripley, damals Insektiana. Wir haben uns damals sozusagen zum Ziel gesetzt, minderwertige organische Biomasse eben einmal ganz anders zu verwerten, abseits einer Biogasanlage oder abseits sozusagen vom klassischen eben Kompostieren, sondern wirklich hin zu einer Verwertungsstrategie, wo wir gesagt haben, wenn wir es Insekten geben, dann können Insekten das fressen, und wenn sie es gefressen haben, dann wandeln die das umstofflich, ja, und dann wird daraus ein hochwertiges tierisches Protein, daraus wird ein tierisches Fett, und alles, was die Larve nicht frisst, da scheidet sie Code aus durch den Metabolismus, und das ist eine ganz hochwertige Biostimulanz für die Pflanzen. Und das hat mich so begeistert und so bewegt, und das ist so diese Neugierde, wenn du etwas nicht kannst und kennst, ja, und du bist so der Typ Ehrgeiz, ja. Das hat mich nicht mehr loslassen. Ne. Dann wusste ich, ich werde jetzt nicht ein Biologiestudium anfangen müssen, sondern ich muss einfach die richtigen Menschen dafür finden und auch begeistern, und das musste ich gar nicht. Ja. Ich habe dann auf Fachhochschulen, auf Universitäten, ETH in Zürich, ich war in Stuttgart, ich war in Berlin, ich habe da vieles angesehen, und dann haben sie gesagt, naja, viele studieren ja nicht im Bereich sozusagen Insekten, also Entomologie oder Biologie in dem Schwerpunkt oder Mikrobiologie, sondern alles andere gefühlt auf dieser Welt. Warum? Ja, weil sich für Insekten keiner interessiert. Ja. Dann habe ich gesagt, na, wenn sich keiner dafür interessiert, ich tue es schon. Also ich möchte aus dem ein tolles Geschäftsmodell machen. Ja, und heute sind wir die Ripley Gruppe, gehen, morgen gehen wir an die Börse.
Das ist, ich meine, ist ein riesengroßer Weg. Jetzt habt ihr, ja, bist du in ein Feld hinein, das komplett neu war für dich, wo du dich einfach selber reinklickern hast müssen, interessieren müssen. Wie war in den Gesprächen auch mit ehemaligen Geschäftspartnern, Freunden, Bekannten das Feedback? Haben sie dir am Anfang gesagt, jetzt bist du völlig irre? Oder ja, war das am Anfang etwas, was du gesagt hast, super cool, mach das und ja, toll?
Ja, das ist, wenn du viel gearbeitet hast, und das muss ich mir selber eigentlich immer selber auch wirklich nachsagen, ich habe viel gearbeitet, also Tag hatte ich immer 10 bis 12 Stunden, weil bei welchem Unternehmer ist das nicht so, oder bei welcher Unternehmerin. Und viele, die mich kannten, haben dann gesagt, jetzt hat er einen Anzug ausgezogen, seine Krawatten hat er weggelegt, sein Auto hat er hergegeben, ja, jetzt fährt er öffentlich, ja, jetzt hat er Burnout. Ja. Irgend sowas muss da sein, weil machst du einen Selbstfindungstrieb oder was ist los? Ja, also, oder bist du jetzt Öko-Hippie-Weltverbesserer, hat einer meiner besten Freunde gesagt. Ja. Dann haben sie gesagt, na, wieder noch. Ja. Aber ich glaube, dass es mehr Wir braucht, ja, und das mehr Wir aber so auszulegen ist für mich persönlich, dass einmal, ich sage jetzt einfach einmal frech, dass ein Finanzfuzzi, ja, so haben sie früher oft zu mir gesagt, dass ein Finanzfuzzi vielleicht mit einem Biologen sprechen muss, ja. Und das Tolle ist, der Finanzdienstleister, der verkauft ja die Zukunft und sagt, in der Pension und in der Versicherungswelt und in der Veranlagungsbranche, wenn dies, dann jenes, dann dort, dann da. Bei Insekten ist das sehr pragmatisch. der sagt, das gibst dem, dann macht es das und nach 7 Tagen hast du das Ergebnis. Ja, und so schaut das Ergebnis aus. Ja. Also der muss dir nicht die Zukunft verkaufen, wie deine Pension irgendwann einmal sozusagen aussehen wird, eventuell. Ja. Sondern das ist sehr pragmatisch. Wenn du das da vorne reingibst, kommt das daraus. Das ist, die Gleichung ist relativ einfach. Ja. Und das zu verstehen und mit denen dann zu arbeiten und zu sagen, habt ihr schon mal ein Businessmodell dazu überlegt? Na, braucht das wäre. Ja. Also geht. Ja, nur über Förderungen wird es nicht funktionieren. Ja. Ja, also das heißt, dass alles subventioniert wird und das wird dann, ich sage jetzt einmal, das geht einmal 1, 2, 3 Jahre, kann das funktionieren. Ja. Aber dann, wenn es kein tragfähiges Geschäftsmodell ist, dann ist es obsolet und dann muss man es sozusagen auch wirklich dementsprechend beenden. Ja, das war, glaube ich, eine meiner, mein innerster Antrieb war es zu beweisen, dass man mit dem sozusagen sehr schnell, sehr profitabel arbeiten kann und wirtschaften kann. Und das ist uns dann wirklich in sehr kurzer Zeit auch gelungen, das zu zeigen, dass das Geschäftsmodell valide ist, dass das im Endeffekt wirklich sich sehr, sehr gut darstellt und dass die Technologien, die wir entwickeln, nicht braucht werden, ich sage jetzt irgendwo in Wales oder in Linz, sondern gefühlt aus der ganzen Welt. Und das macht es dann sehr angenehm, dass du weißt, ja, die Menschen essen täglich, trinken täglich, täglich fallen tausende Tonnen organischer Reststoffe an. Ja. Und das kann man gar nicht verhindern, weil wenn du heute sagst, Fleischesser, täglich werden Hunderttausende oder Millionen von Tieren geschlachtet, was passiert mit dem Schlachtblut? Darüber denken wenige nach und sagen, wie viel Abfall ist überhaupt bei so einem Schwein? Wie viel ist prozentuell überhaupt da, was man bei einem Schwein verwerten kann? Oder bei einer Kuh, mhm, ja, oder bei einem Huhn? Das heißt, was musst du wegwerfen? Das Insekt wird 100% verwertet. Kein Tier wird aktuell 100% verwertet. Also ich kenne aktuell keines. Und wie gesagt, ich bin kein promovierter Biologe, mein Vorstandskollege schon. Ja. Darüber bin ich sehr glücklich. Und das war eigentlich das Spannende und das zu artikulieren und das einfach zu zeigen, das versuchen wir tagtäglich. Und darum ist die Aufgabe von Rebleut, die Lösung dorthin zu bringen, wo es ein Problem gibt. Ja. Und die Probleme dieser Welt sind in der Organik sehr, sehr groß. Ja. Und darum haben wir, wir sagen dazu Blueprint, ein Plug-and-Play-Modell entwickelt, wo wir sagen, es ist eine standardisierte Anlage, es ist eine Technologie, die ist bulletproof, also die hat nicht nur Proof of Concept, sondern das Ding läuft sehr, sehr gut und sehr, sehr effizient. Und das kann man jetzt gefühlt tausende Male oder Millionen Male auf dieser Welt verkaufen. So wie vor vielen, vielen Jahren die ersten begonnen haben mit Biogasanlagen und belächelt wurden und man gesagt hat, was braucht man Biogasanlage, was soll der Blödsinn? Heute ist Standardtechnologie und jeder spricht über Biogasanlage. Ja. Und so sehe ich auch, dass Insekten sozusagen extremes Potenzial bieten für die Zukunft, weil bei einer Biogasanlage, ja, also Biogasanlagen sind tolle Erfindungen und funktionieren auch sehr gut. Man muss sich nur mal vorstellen, wenn du etwas reinwirfst in dieses, sozusagen, in diese Biogasanlage, dann entsteht daraus Energie. Ja. Also das heißt, du hast dann Strom oder du hast da Wärme oder du hast eventuell ein Gas. Ja. Das ist dann weg. So, und jetzt ist aber die Frage, der Nährstoffkreislauf, ja, der ist irgendwann endend wollen. Ja, weil die Bananen aus Papua Neuguinea oder die Ananas von und, ja, wir müssen ja das Ganze, was wir da täglich konsumieren wollen, karren wir aus der ganzen Welt daher. Das heißt, wenn wir ehrlich sind, transportieren wir teilweise 90-100% Wasser durch die Gegend. Ja. Also das heißt, wir fahren eigentlich per Schiff, mit Schweröltankern, ja, Sachen durch die Welt, die wir täglich konsumieren, wo du sagst, eigentlich bewegen wir nur Wasser in Form von einem gebundenen Produkt, Ananas und Co., wie das alles heißt. Ja. Und ja, und so haben wir eben gesagt, wenn alles, was weggeworfen wird an Organik oder alles, was in dem Prozess anfällt, ein zweites Leben bekommt, aber nicht energetisch oder irgendwo sozusagen so verwertet wird, dass man Energie daraus macht, sondern dass man es wieder upcyclen kann und zurückführen kann in den Kreislauf, Hundefutter, Katzenfutter, Vogelfutter, Schweinefutter, Fischfutter daraus macht. Ja. Oder dass man einfach hergeht und sagt, man hat einen Dünger, einen Feststoffdünger, einen Flüssigdünger, dann kannst du halt wirklich echte Kreislaufwirtschaft machen, sehr regional. Und dann kannst du mit Firmen reden, die dir im Endeffekt sich eh täglich damit auseinandersetzen, aber mal als Alternative ja gar nichts anderes machen können. Ja. Und das ist das, was wir jetzt sagen, ein Stück weit, ja, greifen wir ja die Abfallpolitik an. Ja. Die großen Abfallentsorgungsunternehmen, ja, die man kennt, ja, die in Österreich tätig sind oder die auch sozusagen außerhalb Österreichs tätig sind, sind ja Riesenkonzerne, verdienen Milliarden, ja, und werden dafür bezahlt, dass sie diese Dinge im Endeffekt abholen, derer du dich entledigen möchtest. Ja? Natürlich, wenn du heute hergehst und sagst, du hast jeden Tag eine gewisse Organik, die du wegwirfst, dann ist es ganz normal, dann gehört es zum Leben dazu. Wenn du das in einem Prozess hast, wenn du zum Beispiel Bier produzierst und du hast dann Biertreber oder du machst dann Fruchtsaft, ja, dann hast du dort Trester, Unmengen. Wenn du heute Milch herstellst, Milch produzierst, dann hast du Molke, ja, als Abfallprodukt. Wenn du heute im Endeffekt Pommes verkaufst oder Kartoffeln, irgendwo Kroketten, dann hast du die Kartoffelschale, dann hast du Zuckerrübenschale. Also du hast ja ihre Mengen an organischen Reststoffen, das glauben wir ja gar nicht. Weil wir halt hergehen und sagen, du gehst in den Supermarkt rein, da ist er abgepackt, der Salat, fix, fertig, hergeschnitten, 3 cm lang, 1,5 cm Brat, also kauffertig, ready to eat, ja, weil wir haben ja keine Zeit mehr gefüllt, ja, und somit wollen wir also Convenience-Produkte und das ist ja, das muss sich ja extrem schnell drehen, weil das ist ja verderbliche Ware. Das heißt, wenn das hergeschnitten wird, dann gibt es einen gewissen Abschnitt. Ja? Und wenn man sich das anschaut, die Firmen, die das produzieren, die haben an ihren Standorten teilweise 15, 20, 30, 40, 50 Tonnen täglich, die sie wegwerfen. Ja? Die haben nichts. Da ist die Karotten ein bisschen krumm, ja? Da ist der Sellerie ein bisschen schief, da ist ganz groß. Also, das sind Dinge, wenn du da drinnen stehst und dann sagt dir jemand, der das auditiert, ja, das ist zu süß, das ist zu sauer, der ist zu groß, der ist im Endeffekt zu klein. Dann stehst du da und sagst, okay, und was machen wir damit? Ja, wegwerfen. Mhm. Und wer zahlt das alles? Die Gesellschaft. Okay. Sag ich, und könnte man nicht über das reden, wie man das ein Stück weit anders verwertet? Naja, dann bringen sie Alternativlösungen, dann machen wir das. Aber kommen sie nicht mit der 96. Biogasanlage oder wir kompostieren vor Ort, ja? Weil das dürfen wir nicht, weil dort stinkt und das will der Nachbar nicht und das ist im Endeffekt, das geht nicht. Ja? Und der Biogasanlage, die kriegen wir nicht genehmigt. Okay, das heißt, die sind sich ja dessen auch bewusst, die Firmen, die das haben. Ja? Die sagen ja selber, wir wollen ja das gar nicht, dass das Abfall wird. Wir wollen ja gar nicht, dass das weggeworfen wird. Ja? Wir wollen ja eh einen Weg haben, aber es wird uns ja auch nichts geboten. Ja. Na warum? Weil der Entsorger gefühlt, ich sage jetzt frech, ja, der verdient halt 2-3 Mal. Der verdient halt, wer es abholt, wer es wegtransportiert und wer das dann im Endeffekt vielleicht selber verwertet in irgendeiner eigenen Anlage, weil er es verbrennt oder weil er im Endeffekt eben das in seine eigene Biogasanlage gibt. Also das ist ja per se nichts Verwerfliches. Ja? Aber in Zeiten wie diesen fangen immer mehr Firmen an, darüber nachzudenken und sagen, den Reststoff oder den Abfall, den ich produziere, kann das nicht ein Wertstoff sein oder ist das nicht vor allem ein Wertstoff? Ist der nur vielleicht zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, ja? Und wird der vielleicht sozusagen verkannt und nicht richtig eingesetzt? Mhm. Ja? Und über das machen sich viele Firmen Gedanken. Und das ist einer meiner Aspekte, die immer wieder sagt, wir machen sehr viel Aufklärung und sagen, das, was sie haben, was sie da täglich wegwerfen, ja? Diese gefühlt, ich sage jetzt einmal, Tausende von Tonnen, die es da pro Jahr sind, das müssen sie so nicht machen. Ja. Sie können es so weitermachen, dann ist das ihre Sache, dann ist es auch völlig legitim und auch okay. Wir können ihnen anbieten, dass wir daraus einen hochwertigen Reststoff sozusagen oder einen hochwertigen Rohstoff machen, der in der Gesellschaft sehr stark gefragt ist. Ja. Und wo man auf der anderen Seite im Endeffekt ja auch Firmen relativ einfach ansprechen kann. Man muss nur sich überlegen, ja. Es gibt große Mineralölkonzerne, in Europa, die sind ja sozusagen sehr gut bekannt. Und jetzt haben die Auflagen bekommen von behördlicher Seite, dass sie gewisse Mengen an nachhaltigen Treibstoff für die Luftfahrtindustrie zum Beispiel entwickeln müssen. Also man spricht hier von Sustainable Aviation Fuel oder von HVO, Biodiesel, all die Dinge. Ja, ja, woher nehmen wir nicht stehen? Wir sprechen mit diesen Konzernen und dann fragen wir die und sagen, woher kriegen sie diese Menge? Und er sagt, naja, die in Europa ist ja nicht vorhanden. Ja. Jetzt holen wir das per Schiff aus Indien, dort wo riesengroße Sonnenblumenfelder stehen. Mhm. Und dann fragst du mal, ob das Ding ja irgendwo einmal eine Fritteuse auch gesehen hat. Also wir hoffen, ja, aber wir können es in Indien nicht überprüfen, was die damit machen, ob das wirklich Used Cooking Oil ist. Ja. Also ob das wirklich sozusagen Altspeiseöl und Altspeisefett ist. Das heißt, das können ja teilweise die gar nicht überprüfen. Ja, warum? Ja, die kannst du die gesamte Supply Chain sozusagen reverse-engineert einmal betrachten und sagen, macht ihr das? Doch, ja, weil wir werden jetzt im Scope 3 dazu gezwungen in Europa, was ja gut ist, ja, weil die indirekten Emissionen festzustellen und da mal sozusagen darauf Rücksicht zu nehmen, was tun denn alle in meiner Wertschöpfungskette? Das ist auch eines der Dinge, die wir ganz klar mit Firmen ansprechen. Wenn man mit großen Lebensmittelhandelskonzernen spricht und mit denen dann auch ganz klar sozusagen über Abfall spricht, sind die aus dem Regal rausfallend, ja. Wenn das wieder ins Regal reinkommen würde, auf eine andere Art und Weise, weil aus dem Brot, ja, ich sage jetzt, ein Futter geworden ist, ein Hundefutter, weil das Insektenprotein in einer Dose drin ist. Ja, das ist eh das, was sich alle wünschen. Und die ja hergehen und sagen, 60% oder 40-60% in meiner Supply Chain emittiert beim CO2-Wert, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die Landwirtschaft. So, jetzt können wir aber nicht hergehen und können zum Landwirt sagen, du, ja, das ist schlimm. Na, warum? Na, weil er halt einen mineralischen Dünger einsetzen muss. Na, die Herstellung von mineralischen Dünger, wenn man sich die Verfahren ansieht, Ammoniak, wie entsteht Ammoniak, was kostet so eine Ammoniakanlage? Da geht es um Milliarden. Die Düngemittelindustrie ist ja, das sind ja milliardenschwere Konzerne. Da braucht man nur schon einen Amerikaner, da gibt es mit Bayer, Monsanto, gibt es ja viele Firmen, Andermatt, Agrofert, Yara, um ein paar zu nennen, das sind riesengroße Konzerne und die müssen ja tagtäglich dafür Sorge tragen, ja, damit unsere Landwirtschaft überhaupt was anbauen kann, ja, damit das überhaupt noch funktioniert. Das heißt, und dieser Dünger, der kann nicht durch Organik ersetzt werden. Das können wir nicht mit kompostiertem Material machen. Das ist unmöglich. Ja. Also wir sollen in den nächsten Jahren irgendwann einmal 10 Milliarden Menschen ernähren. Wie soll das gehen? Ja? Also es wird nicht funktionieren, dass wir sagen, jeder kompostiert seine 5 Äpfel zu Hause und dann haben wir Erde und dann können wir darauf pflanzen, wir 6 Karotten und 4 Tomaten. Also das sage ich immer sehr bewusst. Also wir lösen kleinteilig, ja, aber wir müssen diese Richtung einschlagen und wir müssen genau über diese Möglichkeiten sprechen, dass man eben hier eine Art von Rückgewinnung macht. Und Scope 3, indirekte Emissionen, das trifft den Handel enorm. Und wenn der zum Landwirt oder die jetzt zum Landwirt hingehen können oder zur Landwirtin und sagen können, woher, ja, das, was du machst, ist richtig und das ist auch gut und das so, nur so funktioniert unsere, sozusagen, unser Leben, weil wir haben keinen Landwirt, haben wir nichts zum Essen und zum Trinken gefühlt. Ja. Das ist so, das kann nicht negiert werden. Aber ihn zu unterstützen und zu sagen, du nimm 10% organischen Dünger aus der Kreislaufwirtschaft kommen, regional von einer Insektenmastanlage, ja, die freuen sich eh alle. Ja. Also ich habe noch keinen Landwirt kennengelernt in den letzten 5 Jahren, der irgendwo gesagt hat, das, was wir machen, ist schlecht. Sondern jeder attestiert und sagt, ihr habt das moderne Schweine entwickelt, wie vor 40, 50 Jahren, wo man alles in Schweinetrog reingeworfen hat und das Schwein im Endeffekt sozusagen den ganzen Restmüll gefressen hat. Ja, das kann man heute nicht mehr machen. Ja, also das ist natürlich nicht mehr erlaubt. Heute müssen Schweine im Endeffekt das standardisierte Futter mehr, ich sage jetzt einmal, fressen, weil Rinder kennen wir ja, Quarzfeld Jakob, BSE, Schweine, also tierische Mehle und. Also da hat es ja vieles gegeben und da gibt es halt verschiedene Arten, Vogelgrippe, Vogelpest und. Ja, also damit es da nicht irgendwo zu Wundreinigungen kommt, ja, eben sagt, man muss halt Futtermittelquellen stabilisieren und es ist auch gut so, ja. Aber Insekten, glaube ich, ich bin da der Meinung, dass die in den nächsten Jahren dazu beitragen können, dass die viele Probleme unserer Zeit und unserer Welt ein Stück weit sozusagen anders annehmen. Sie wissen es gar nicht, weil die haben ja kein Gehirn und die haben ja kein zentrales Nervensystem, die haben nur eine Aufgabe, fressen.
Aber es ist ein Riesenthema, wie du sagst, ist ja nicht nur was jetzt uns in Österreich betrifft, das ist ein globales Thema, das vorangetrieben wird, wo ihr jetzt ein Teil dieser Industrie auch seid, der das hier in Europa vorantreibt. Wenn wir jetzt ein bisschen vorausdenken in den Dezember diesen Jahres, wir sitzen nochmal gemeinsam zusammen beim Glasl Wein, Sekt oder Kaffee.
Ich trinke keinen Alkohol, aber okay. Kaffee gern.
Was muss denn passiert sein, dass du sagst für dich, es war dieses restliche Jahr 2025 ein erfolgreiches, egal ob privat oder beruflich?
Also ich bin froh, dass das privat alles so gut läuft. Ja. Also wir haben 2 Kinder, die könnten gefühlt braver nicht sein. Ja. Also meine Mama lacht immer und sagt, von dir kann er nicht sein. Und dann sage ich, sei nicht frech. Ja. Und dann sagt sie, na, ich sehe wie du. Denselben Ehrgeiz. Na, also unsere Kinder, toll, meine Frau, alles super, Freunde, also da dürfte ich nicht eine Minute klagen. Also da ist wirklich alles super schön. Und auch unternehmerisch gesehen habe ich nie etwas zu beklagen. Also ich sehe es als Challenge und das ist klassisch die Herausforderung, einfach jeden Tag ein Stück weit besser zu werden und treibe mich selber sozusagen. Ich bin der als erstes in die Firma kommt und der als letztes geht. Also der wirklich sagt, wo wir sind, ist vorne. Das kann ich nur dann behaupten und sagen, wenn ich auch wirklich jeden Tag das lebe und vorlebe. Und ich glaube, alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dem beipflichten, dass ich da mit gutem Vorbild vorangehe. Das Unternehmen, wenn wir uns jetzt treffen würden im Dezember, was müsste passieren? Also es ist schon so viel Gutes passiert und in den nächsten Wochen glaube ich zu wissen, dass noch viel Gutes passieren wird. Aber mit dem Börsenlisting glaube ich, dass da noch einiges passiert, weil einfach eben, wie gesagt, mehr Visibilität. Aber was müsste konkret passieren? Weil ich würde mich freuen, wenn die Industrie das Thema mehr antizipiert und da einfach eine gewisse, ich sage jetzt einmal, ja, dass da mehr Offenheit kommt. Also ich weiß gar nicht, ob das Wort die Offenheit, ob es das ist, sondern ich glaube, dass sich viele davor fürchten oder scheuen, ne? Mhm. Weil sie sagen, wenn ich mir sowas kaufe, ja, so eine, ich sage jetzt so eine Verwertungsanlage von Reploid, das braucht ja Jahre, bis das genehmigt wird und, ja, das ist mit viel Aufwand zu betreiben. Also da kann ich eines sagen, nein, ist es nicht. Ja. Wir haben uns ja ganz bewusst dafür entschieden, dass wir ein einziges Modell bauen, das wir wirklich sozusagen dann komplett durchzertifizieren lassen von A bis Z, also von der Automatisierungssoftware, also alles, was man sich irgendwo vorstellen kann. Und das haben wir behördlich genehmigen lassen. Das wird gebaut und in Wahrheit, die Behörden schauen sich das an und sagen, ah, ist das eh dasselbe Modell wie das? Das ist unter diesen und jenen Vorgaben und Aspekten bewilligt worden. Unter diesen selben Auflagen bewilligen wir auch Ihnen das. Ja, also das ist nicht so, dass wir irgendeinen Sonderanlagenbau betreiben und da Jahre für irgendwelche Genehmigungen brauchen. Na, ganz im Gegenteil, da muss man schon eines sagen, da bin ich froh, in Österreich sein zu können oder gerade in Europa, weil da ist das regulativ so, ist es einmal genehmigt und ist das abgenommen und geprüft, dann wird es dir nicht mehr im Endeffekt aberkannt und man sagt, na, dort darfst du und dort darfst du nicht, sondern dann baust du halt wirklich sozusagen standardisiert dein Geschäftsmodell so auf, dass du sagst, okay, die Anlage ist genau dasselbe wie in Burghausen oder in Niedersachsen oder wo auch immer auf dieser Welt wir sie hinbauen. Das macht dann das Ganze leichter. Und das, glaube ich, das hört man oft. Also wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, sage ich, was hält sie ein Stück weit davon ab, darüber nachzudenken? Sagen sie, ah, wissen Sie, ein paar, wissen wir das bewilligen, 3, 4, 5 Jahre und dann sitzen wir die Nachbarn vor mit 13.000 Zustimmungen und also riesig bürokratischer Aufwand, da weiß ich gar nicht, ob ich nur Geschäftsführer bin, weil vielleicht bin ich in 3, 4, 5 Jahren gar nicht mehr Geschäftsführer von der Firma und was hat man dann davon? Dann sagen wir immer, na, so lange dauert das gar nicht. Also wenn wir sagen, wir übernehmen, haben wir im Endeffekt sozusagen ein Angebot, dass wir sagen, sie kriegen alles schlüsselfertig von uns präsentiert. Im Regelfall hat man nach 6 Monaten eine Genehmigung und dann baut man, weil es wird ja nichts neu erfunden, sondern wir haben es erfunden, wir haben es gebaut, wir haben es patentiert und wir machen es einfach. Und wenn wer kommt und sagt, cool, das mache ich mal an, dann das würde ich mir wünschen für den Dezember. So läuft es ja gut, aber ja, ein Stück weit mehr, dass da aus der Industrie kommt, einfach was passiert, das wäre schon wünschenswert. Ja. Weil warum? Ja? Nicht des Geschäftes wegen, sondern der Aspekt, dass man halt hergeht und sagt, wenn wir den Reststoff von irgendwo abholen dürfen oder müssen, dann ist es ja auch so, dass wir 70-80% Wasser durch die Gegend fahren. Ne? Wenn ich heute so einen Biertreiber hole oder wenn ich heute eine Molke oder wenn ich heute im Endeffekt einen Trester, dann finde ich es immer persönlich schade, dass man sagt, okay, wir fahren das von dort weg, von diesem Standort und fahren das 30, 40, 50 Kilometer sozusagen zu einer unserer Anlagen. Ne? Muss das sein? Nein, muss nicht. Macht sie es? Ja, machen wir, weil es jetzt aktuell aus jetziger Sicht nicht anders machbar ist. Aber für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass einfach viele Unternehmen hergehen und sagen, ich will ein Stück weit mehr Kreislaufwirtschaft, ich will mehr Regionalität, ich will aus meinen Reststoffen, Wertstoffen sehen, ich will raus aus dem Abfallwirtschaftsgesetz, also ich gehe raus aus dem AWG ganz bewusst und sage, ich will Zero Organic Waste, ich bekenne mich dazu, dass ich in meiner Organik einfach sozusagen die 0% Abfallpolitik verfolge. So wie die großen Handelsunternehmen, die jetzt sozusagen den Pakt für Lebensmittelverschwendung unterschrieben haben. Ja, sowas macht Sinn. Und ich glaube, das brauchen wir für die Zukunft. Nicht nur, wenn wir Geld sparen wollen, ja, oder müssen teilweise, sondern weil wir auch dann, glaube ich, ein Stück weit mehr innehalten. Und dann muss man sich jetzt schon die Frage stellen, braucht es die Erdbeeren frühreif aus Marokko im Februar? Muss nicht sein. Ja. Ich habe auch gerne Erdbeeren und auch gerne Himbeeren, aber ich habe sie tiefgefroren im Eisfach. Ja. Und wenn ich glaube, dass ich Erdbeeren essen will, dann mache ich mir Erdbeermus im Joghurt drinnen und dann kann ich es ganzjährig essen, aber ich muss jetzt nicht irgendwo kaufen, wenn es nicht gerade saisonell. Ja. Und ich glaube, dann dürfen wir oder sollten wir uns alle ein Stück weit hinterfragen, ist das wirklich notwendig? Ja. Braucht es das immer? Ja, da höre ich oft, ja, wenn es angeboten ist und wenn es im Regal drin ist, dann greife ich zu. Ja, das kann der Handel doch sehr gut. Ja.
Na, so kaufen. Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank. Mega spannender Input. Ich wünsche euch natürlich jetzt für den morgigen Börsengang extrem viel Erfolg und auch fürs nächste Jahr. Ich glaube, ihr seid da an einem extrem großen, wichtigen Thema dran. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, danke dir.